Es gibt Situationen, da scheint der Losungstext, der in der Predigt vorgeschlagen wird, wie die Faust oder was auch immer aufs Auge zu passen. Und ähnlich ist es an diesem Tag mit dieser Predigt. Es ist aus dem ersten Korintherbrief, das erste Kapitel. Und der Vers 10 und die folgenden Verse fangen folgendermaßen an: Streitet euch nicht und lasst keine Spaltungen zu. Es ist schon interessant, wie haargenau so etwas passt oder passen kann. Gerade der Korintherbrief und gerade die Beziehung des Paulus zu Korinth, zur Gemeinde in Korinth, ist ja etwas Besonderes. Zwei Briefe, wahrscheinlich sogar mehrere Briefe, schreibt Paulus an die Gemeinde. Sie ist nicht einfach, sie ist bunt zusammengewürfelt, ist in einer Hafenstadt und Hafenstädte haben immer etwas Eigenes und Besonderes. Paulus war weit weg, die Gemeinde fing an zu streiten. Die Christen im Hause der Chloe, einer Frau, wir wissen nicht genau, vielleicht eine geschäftsführende Frau, versammelte einen Teil der Gemeinde bei sich im Hause. Die Gemeinde scheint in verschiedene Hauskreise sich nicht gespalten zu haben, aber mittlerweile so groß, dass man sich in verschiedenen Häusern hat treffen müssen. Und die Leute der Chloe berichteten Paulus eben dann von diesen Streitigkeiten. Und wenn man dann weit weg ist, ist dann schon die Frage, wie geht man damit um? Wie bereinigt man solche, wie klärt man solche Streitigkeiten, wenn man nicht vor Ort ist? Manches davon war sicherlich verständlich. Paulus hatte die Gemeinde gegründet. Er war nach Korinth gekommen. 18 Monate, so lang war er in keiner anderen Gemeinde. Es ist relativ genau datierbar, weil vor Gallio, dem Statthalter, also wenn Pilatus Statthalter in Jerusalem und Judäa war, war Gallio für ein Jahr lang Statthalter in Korinth und Achaia. Das ist relativ genau datierbar, und zwar bis zum Frühjahr 52 ist er dort. Das heißt also, in dieser Zeit ist Paulus dort. 49 werden die Juden aus Rom rausgeworfen von Claudius, weil sie Streitigkeiten verursachen wegen eines gewissen Christus. Christus heißt nützlich, Christus heißt gesalbt. Man nimmt aber an, dass das wahrscheinlich wegen Christus Streitigkeiten in Rom gegeben hat. Das heißt also, Claudius hat kurzerhand die ganzen Juden aus Rom rausgeworfen. Und man unterschied damals noch nicht zwischen Juden und Christen. Alles waren Juden, also raus mit euch. Und die erschienen jetzt eben auch in Korinth. Paulus war dort, hatte die Gemeinde gegründet, es haben sich viele bekehrt. Also war es so, dass viele von Paulus auch viel hielten. Er war der Gemeindegründer, er hatte das Sagen, er war derjenige, der die Gemeinde geprägt hat. Und dann kam Apollos, ein evangelistisch begabter Bruder, der sehr bibeltreu und sehr intensiv gewirkt hat. Und es haben sich viele bekehrt, Juden und Griechen und Heiden und wo sie auch alle herkamen. Deswegen war für viele Leute Apollos, der Vollmächtige, war derjenige, der in der Gemeinde das Sagen hatte. Viele, die sich bei ihm bekehrt hatten, sagten, Apollos ist derjenige, der für uns das Sagen hat. Mancher hat vielleicht von Petrus gehört, der Felsen der Gemeinde ist. Für manche war er dann eben der Garant des richtigen Glaubens und sie hielten zu Petrus, zu dem, der Felsen der Gemeinde ist. Und mancher, der mitgekriegt hat, dass das Evangelium von Christus ist, er ist das Original, seine Worte sind das Original. Also sagten einige, wir halten uns an Christus. Möglicherweise kann man sogar sagen, dass eine ganze Reihe oder vielleicht einige aus Judäa waren, aus Galiläa waren. Vielleicht damals die ein oder andere Predigt, die Bergpredigt von Paulus, von Jesus gehört hat, am Tempel, in den Synagogen, am See Genezareth. In Ephesus passiert ja Ähnliches. Dort erscheinen plötzlich einige Jünger des Johannes des Täufers, also vom Jordan. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass einige dann eben auch Predigten von Christus selber gehört hatten und das mit nach Korinth gebracht hatten. Also die Gemeinde ist sehr bunt zusammengewürfelt und jetzt in dieser Situation kommen dann auch noch einige Juden, einige Christen, Juden, Heiden, Juden, Juden, Christen, die in Rom aus der Stadt Rom herausgeworfen wurden und verstärkten sicherlich die Streitigkeiten da vor Ort. Aquila und Priscilla, dieses jüdische Ehepaar, was von Claudius ausgewiesen wurde. Sie nehmen Paulus auf, Er arbeitet dort als Zeltmacher, predigt in der Synagoge. Der Synagogenvorsteher bekehrt sich und eine ganze Reihe aus seiner Synagoge. Und als dann die Streitigkeiten dort zu viel werden, wird er herausgeworfen. Man versammelte sich in einem anderen Hause, in einem Hause direkt neben der Synagoge, als ob die Streitigkeiten nicht genügend wären. Wenn Paulus dann schreibt, streitet euch nicht, lasst keine Spaltung unter euch zu, kann man nachempfinden, was damals in Korinth offensichtlich passiert ist. Die Leute hatten eine ganze Menge von eigenen Hintergründen, von dem, wo sie geprägt sind und welchen Zugang sie zum christlichen Glauben gefunden hatten. Und der eine oder andere hat vielleicht das eine oder andere verstanden und das eine oder andere vielleicht auch missverstanden. Das ist wahrscheinlich immer so. Nun war Paulus weitergezogen und die Unterschiede brachen voll auf. Aber auch als Paulus dann da war oder wieder in die Gemeinde dort kam, manche hatte Mühe mit Paulus. Du schreibst große Briefe, wuchtige Worte, aber wenn du hier auftrittst, du kleiner Wurzelzwerg, groß bist du ja nicht, dann bist du weich. Eigentlich kein Richtiger, der uns führt. Man sprach ihm kurzerhand das Apostolat ab und sagte, er ist ja gar nicht richtiger Apostel, er ist ja Mörder eigentlich. Er hat ja Leute umgebracht. Was soll er uns von geistlichen Dingen Gottes mitteilen? Auch ihm gegenüber gab es dann Schwierigkeiten. Streit in der Gemeinde, Paulus ist weit weg. In einer solchen Situation, wenn sich die Gemeinde fast zu zerlegen scheint, gerade auch in einer Gemeinde, wo viele neu zum Glauben gekommene, neu dazugekommene sind. Es ist schon eine herausfordernde Situation. Und es bekehrten sich immer mehr Leute mit unterschiedlichen Hintergründen. Die Gemeinde hatte Erweckung. Paulus hat von Gott eine Offenbarung, ein prophetisches Wort bekommen. Ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Und das geschah, die Menschen kamen zum Glauben, aber sie kamen von unterschiedlichsten Seiten her und mussten jetzt in einer Gemeinde zusammengefasst werden. Wie kann sowas geschehen? Wie würdest du reagieren? Stell dir vor, du wärst Paulus, hörst von weit weg, vielleicht bist du gerade in Ephesus oder in Athen oder was auch immer, hörst die Korinther, die zerlegen sich gerade selber. Was macht man da? Was macht man da? Reitet man mit dem nächsten Pferd so schnell wie möglich dahin, mit dem nächsten Schiff oder was auch immer? Vielleicht wäre es gut, direkt hinzureisen, aber wenn man dann vor Ort ist, was würde man sagen? Welche Worte würdest du wählen? Würdest du mit dem Stock hereinschlagen? Kräftige Worte, weil sie es ja nicht besser verstehen. Klare Ansagen, alle beschimpfen, die große Keule rausholen, alle wieder rausbefördern. Die Gemeinde ist einfach zu schnell gewachsen, ist zu schnell zu groß geworden, zu ungleichmäßig. In dieser Situation der Predigttext, der eigentliche Predigttext, also nicht der gesamte 1. Korinther, sondern die Verse 4 bis 9. Immer wieder danke ich meinem Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens, darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden gibt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar erscheint. Er wird euch die Kraft geben, dem im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen. Wenn Christus dann zum Gericht kommt, wird euch niemand anklagen können. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Das ist schon eine Herausforderung, in so einer Situation den Brief an die Korinther, den ersten Brief an die Korinther so zu beginnen. Ich danke Gott immer, wenn ich an euch denke. Ich weiß nicht, ob ich diese Worte gewählt hätte, wenn ich weiß, dass die Gemeinde sich vor Ort zerlegt. Ich danke euch dafür, Ich hätte vielleicht ganz andere Worte gefunden. Vielleicht hättest du auch ganz andere Worte gefunden. Wie geht man mit so einer Situation um? Ich danke alle Zeit für jeden, für alles. Es kann doch nicht dein Ernst sein, Paulus. Du hast dich doch vertan. Vielleicht hat jemand diesen Brief umgedreht oder was, das, was am Ende steht, an Anfang gesetzt. Wenn man sich streitet, Paulus, dann streitet man. So wie der Ire. Der Ire, der zu einem Streit kommt, der in einer Prügelei mündet und dann fragt, ist das ein Privatstreit oder darf da jeder mitmachen? Wenn man sich streitet, dann streitet man sich richtig. Und dann weiß man auch, jeder kriegt sein Fett weg. Und dann hat man seine Energie verpufft und verpulvert und dann ist Ruhe. Dem einen fehlen die Zähne, der andere hat ein blaues Auge. So ist Streit. Keiner würde in so einen Streit hineingehen und sagen, ich danke euch, dass ihr da seid. Vielleicht hat das einen geistlichen Hintergrund. Vielleicht muss man gar nicht klären, wer der Stärkere ist. Vielleicht muss nicht jeder seine Abreibung bekommen, seine blauen Augen, auch geistlich seine blauen Augen davontragen von dem, was an Auseinandersetzung da ist. Paulus geht da einen völlig anderen Weg. Er dankt Christus für die Gemeinde in Korinth. Er dankt für den Segen, denn es war ja doch auch Erweckung. Es sind ja doch Menschen zum Glauben gekommen. Es ist ja nicht nur, dass die, die zum Glauben kommen, dann weitergeführt werden müssen, sondern sie sind ja zum Glauben gekommen. Der Segen Gottes hat ja Auswirkungen gehabt. Herr, ich preise dich für den Segen, den du geschenkt hast. Er dankt für die Gnade. Er dankt für die Gnade, die offene Tür, die Gott seiner Gemeinde dort schenkt. Es sind Menschen zum Glauben gekommen. Wir haben das mitgekriegt in Niebel. Wir haben ja Niebel-Westerland immer eine Zeltmission nach der anderen gemacht. Ein Jahr Niebel, ein Jahr Westerland, ein Jahr Niebel, ein Jahr Westerland. Es sind viele neue Leute zum Glauben gekommen. Und dann bin ich schon auch mal in der Predigt unterbrochen worden, weil zwei liebe Brüder, wenn ich schon dein Gesicht sehe, könnte ich dir einen in die Fresse schlagen. Das geschieht bei Leuten, die frisch zum Glauben kommen, die aus einer Hafenstadt kommen. Aber Niebel ist keine Hafenstadt. Wenn ich dich schon sehe. Gemeinde mit frisch bekehrten Menschen hat seine eigene Dynamik. Das sind Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind. Was denn sonst? Und manchmal geht es uns ja doch auch so, dass wir am liebsten, wenn ich dich schon sehe, nicht? Ist das ein Privatstreit oder darf hier jeder mitmachen? Und ich würde so gerne mitmachen. Paulus geht einen ganz anderen Weg. Er dankt für seine Gemeinde, er dankt für den Reichtum an Geistesgaben. Und wir wissen ganz genau, in Kapitel 12, 13, 14 wird das Thema Geistesgaben nochmal neu formuliert. So könnt ihr mit den Geistesgaben nicht umgehen. Es muss so und so und so und in Ordnung. Und im Gottesdienst kann der eine nach dem anderen und so. Er muss viel erzählen und viel korrigieren an dem, wie man mit Geistesgaben umgeht. Aber am Anfang, Herr, ich preise dich über den Gaben, die du dieser Gemeinde geschenkt hast. Sie müssen lernen, damit umgehen. Okay, aber danke, dass du es geschenkt hast. Das vergisst man wahrscheinlich sehr schnell. Danke für den Reichtum. Man ärgert sich nicht über das, über diesen Dingen, die Gott schenkt, sondern man darf dankbar sein für die vielfältige Fülle. Und wenn so viele Propheten in der Gemeinde sind, dass sie im ganzen Gottesdienst Kuddelmuddel herstellen, muss man auf sie zugehen und sagen, halt dich ein wenig zurück, lass den anderen erstmal ausreden, dann kommt der Nächste dran. Man muss es korrigieren, das, was Gott schenkt, man muss es führen, man muss es leiten und weiterführen. Dank für die Berufung. Ihr seid berufen in die Gemeinschaft mit Christus. Und er dankt für Gegner wie für Freunde, für Widersacher wie für Gleichgesinnte. Er macht da keinen Unterschied. Das fällt uns manchmal schwer. Er segnet sie. Vers 3, das gehört jetzt noch nicht oder nicht mehr zum Predigtext. Ich wünsche euch Gottes Gnade und Frieden von Gott. Er wünscht ihnen nicht die Pest an den Hals. Ihr macht mir nur Ärger. Er wünscht ihnen nicht die Pest an den Hals, sondern er segnet sie mit Frieden und mit Gnade. Was für eine geistliche Disziplin, sich selber nicht anstecken zu lassen. Ist das eine Privatstreitigkeit oder darf ich hier mitmachen? sich nicht anstecken zu lassen, sondern zu segnen, zu danken, zu beten, in Fürbitte einzutreten. Nicht mit einem Teil des Problems zu werden, sondern mit einer Lösung zu arbeiten. Das ist eine große geistliche Disziplin und Paulus ist sicherlich nicht jemand, mit dem man leicht Kirschen essen kann. Er hat auch schon seine Auseinandersetzung. Mit Barnabas hat er Auseinandersetzung gehabt wegen Johannes Markus. Den hat er nicht mehr mitgenommen, diesen Schwächling. Der hat einmal aufgegeben und aufgesteckt, mit dem kann man ja nicht mitarbeiten. Und Barnabas hat sich dann um den Johannes Markus gekümmert. Später ist Johannes Markus wieder bei Paulus zu finden. Aber auch Paulus ist jemand, der handfest sagen kann, wo es längs geht. Ihr seid Gottes eigenes Volk. Der Zuspruch in Vers 2. In Vers 1, ich schreibe an alle, die durch Jesus Christus zu Gott gehören. Er spricht seiner Gemeinde zu, dass sie zu Gott gehört. Auch wenn er dann danach sagen muss, an welchen Stellen da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Fängst du deinen Streit auch so an? Zu danken für dein Gegenüber, der ganz anderer Meinung ist? Wünschst du ihm Gnade und Frieden von Gott und nicht die Pest an den Hals? Ist das auch unsere Art und Weise, wie wir auf geistliche Menschen, auf Brüder und Schwestern zugehen? Und ich denke, das ist eins der Geheimnisse, die Paulus hier für sich selber und auch für die Gemeinde mitteilt. Erst einmal danken für den anderen und ihn segnen. Man versündigt sich so schnell mit den eigenen Worten, mit den eigenen Gedanken. Es fahren einem so schnell die Probleme aus dem eigenen Herzen, die Sorgen in den Mund hinein. Man spricht das aus. Ausgesprochene Worte haben eine fatale Kraft, eine fatale Macht. Sie zünden Herzen an auf der anderen Seite, sie schaufeln Gräben. Sie stellen dem anderen Fallen, rhetorisch, wunderbar, das geht ganz schön und ganz schnell. Wenn man das gelernt hat, ist wunderschön. Und wenn der andere dann hineinfällt, man lacht sich ins Fäustchen. Segnet, betet, dankt für den anderen. Paulus segnet seine Gemeinde mit Gnade und Frieden. Das ist vielleicht tatsächlich der erste Moment, der erste Schritt auf dem Weg eines Streits, zu begraben, den anderen mit Gnade zu segnen und mit Frieden zu segnen, nicht mit Unfrieden neu anzuzünden, nicht mit Ungnade ihm zu begegnen, so wie du jetzt bist, teile ich dir nicht mal das Abendmahl aus oder irgend sowas. Interessant finde ich, er benennt auch den guten Umgang, die Worte. Ihr seid reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis. Das schreibt er am Anfang eines Briefes, wo dann eine Menge kommt, wo Unkenntnis herrscht. Und ich glaube nicht, dass er das als rhetorisches Mittel einsetzt, sondern es gibt viele Dinge, wo gute Worte in der Gemeinde gesprochen wurden und es sind ja Menschen zum Glauben gekommen. Da sind gute Worte gewesen. Da sind Menschen weitergeführt worden im Glauben, in der Erkenntnis Christi. Er benennt das. Er benennt ihre Gaben und Stärken und spricht ihre Berufung über ihnen aus. Was wäre es, wenn wir unseren Streit oder unsere Streitigkeiten zunächst einmal im Nachdenken, wie wir den anderen segnen können und wofür wir bei dem anderen beten und danken können, beginnen? Es kann natürlich sein, dass du dann all das, was der andere sagt, nicht sofort kontern kannst mit deinen Argumenten, weil du erst mal nachdenken musst, wofür könnte ich bei ihm beten? Bei ihm danken. Aber vielleicht ist das Unterbrechen desjenigen, der mit mir streitet, seine Argumente zu unterbrechen und meine Argumente einzuführen, auch dazu angetan, gar nicht richtig zuzuhören, gar nicht richtig wahrzunehmen, was der andere zu sagen hat, warum er so denkt, wie er denkt. segne ihn doch erst einmal. Unterbrich ihn nicht sofort, konfrontiere ihn nicht mit deinen Gegenargumenten, sondern segne ihn, stell ihn unter den Schutz Gottes und dich auch, damit du nicht mit angezündet wirst. Recht haben ist nicht wichtig, sondern das Werk Gottes im anderen kennen und erkennen zu können, wahrnehmen zu können, annehmen zu können. Auch wenn der andere anders ist. Und wenn ich mir vorstelle, aus welchen unterschiedlichen Prägefirmen die Gemeinde Korinth zusammengesetzt ist, und dann kommen noch mal die streitenden Juden aus Rom dazu. Das ist keine einfache Situation. Das war kein Zuckerschlecken. Da war wirklich Auseinandersetzung. Die Menge an Geistesgaben, die sich vor Ort auftaten. Recht haben ist nicht wichtig, sondern das Werk Gottes im anderen erkennen. Vielleicht in Unvollkommenheit, ja, aber wahrnehmen und danken und ihn segnen. Führe du ihn, Herr, zur Vollendung in den Gaben, die du ihm gegeben hast. Beende und vollführe du dein Werk in ihm. Bete dafür. Bete dafür. Es ist auch ein Schutz für die eigene Empfindlichkeit, die Reinigung des eigenen Herzens, Schutz für die eigene Verletzlichkeit, die wir oft haben, vor Beleidigungen. Jesus hatte Freude daran, die Gemeinde in Korinth bunt zusammenzuwürfeln, Und überließ es der Gemeinde, das zu einer Einheit zu fügen und zusammenzubringen. Natürlich, das darf man nicht vergessen, Paulus hat dann die Fehler auch angesprochen. Er beginnt ja hier erst den Brief. Er nennt die Dinge und wir können das nachlesen, der Reihe nach, welche Themen er da anspricht. Streit und Spaltung, die Abendmahlsfrage, Ehe und Unzucht, der ungeordnete Umgang mit Geistesgaben, Lehrstreitigkeiten über Auferstehung, Götzenopferfleisch, all diese Themen, man kann es ja nachlesen in den beiden Korintherbriefen, was da alles an offenen Fragestellungen gewesen ist. Da war einiges zu tun. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, ganz gewiss nicht. Aber Paulus ruft sich am Anfang seines Briefes hier in Erinnerung die Gaben und Stärken der Gemeinde in Korinth, den Segen, den Gott geschenkt hat, dass man das über all den Streitigkeiten, die Meinungsverschiedenheiten nicht vergisst, was Gott für einen Segen geschenkt hat in dem Gegenüber, der mit mir streitet, der mit mir anderer Meinung ist, der mir gegenübersteht. Über die guten Fortschritte im Glauben und die feste Verankerung in Christus, wir haben das ja gelesen. Ist es eine gute Gewohnheit, das so zu tun, erst dankbar zu werden über dem anderen? Vielleicht kann man ein Gebet sprechen und beten, Herr, bevor ich mit ihm streite, über ihn und sie schimpfe, zeige du mir ihren Wert vor dir. Zeige mir seine Gaben und deine Gaben in ihm. Zeige mir deine Gnade an ihm. Gib mir die Disziplin, seine Berufung, deine Berufung über ihm, über ihr wahrzunehmen, zu erkennen. Und dann kann man über die Wahrheit streiten. Kann man Dinge korrigieren, ansprechen. Wenn die Dankbarkeit im eigenen Herzen genügend Raum genommen hat, um dann auch deutlich zu machen, an der und der Stelle müssen wir aber noch miteinander arbeiten. Da geht's so noch nicht. Stellt euch vor, ihr würdet zum Abendmahl kommen und diejenigen, die schon um 9:30 zum Abendmahl gekommen sind, haben das Abendmahl schon aufgegessen. Vielleicht sind noch ein paar Krümel übrig, noch ein paar Tropfen im Kelch. So etwa muss es einige Male in der Gemeinde zu Korinth mit dem Abendmahl zugegangen sein. Die einen haben es schon genommen und es weggefuttert, die anderen kamen pünktlich oder zu spät und bekamen nichts mehr ab. Dass man das ansprechen muss, ist doch klar. Aber dass man zunächst einmal den Herrn preist darüber, dass das Abendmahl für alle gilt. Du bist für uns alle gestorben, auch für ihn und auch für sie. Danke, Herr, für den Segen in seinem Leben. Aber das mit dem frühzeitigen Essen des Abendmahls muss er noch lernen. Hilf mir, dass ich ihm helfen kann, dass ich ihm zur Seite stehe, dass ich ihm deutlich mache, warte auf die anderen. Paulus musste das in seinen Korintherbriefen an einigen Stellen tun. Lasst uns miteinander beten, dass uns Gott so einen Weg ähnlich oder anders führt, dass er uns deutlich macht, den Segen, seinen Segen im Leben des anderen. Lasst uns beten.